Guten Abend zusammen. Ich stelle mich nur mal ganz kurz vor, für die alle, die mich nicht kennen. Mein Name ist Peter Schreuder, geboren 1956, verheiratet, lebe in Krefeld, habe drei kleine Kinder. Die werden Sie nachher noch sehen, die habe ich ein bisschen in die Präsentation eingearbeitet. Gucken wir gleich mal. Und ja, ich bin heute Abend hier, habe auch noch zwei Kollegen mitgebracht. FCAT ist eine neue Firma, die wir gerade gegründet haben, aber das nur am Rande. Und wir beschäftigen uns dort hauptsächlich mit Leadership und Teamentwicklung. Komme ich aber später noch zu, weil ich da ein bisschen auch über unsere Hauptprogramme erzähle. Das Ganze ist aber eingebettet eigentlich in die Frage, Quo Vadis, wohin geht eigentlich die Reise mit Leadership und Teamentwicklung? Da sind jetzt das erste Mal Ihre Erfahrungen gefragt. Ich fange nämlich direkt mit Ihnen jetzt an und will gar nicht so viel reden. Sondern ich möchte Sie bitten, dass Sie einfach mal kurz Gruppen bilden von 5 bis 8 Leuten, Ihre Erfahrungen ganz kurz zusammenschreiben. Ich gebe Ihnen hier Flipchart-Papier, dass Sie es aufschreiben und dann gucken wir mal, was passiert. Aber wirklich nur kurz, maximal 10 Minuten Zeit und dann 2 Minuten wählen Sie eine Person, die das ganz kurz vorstellt. Und das ist schon, das war der erste Schritt. Ich sage Ihnen auch, wie wir heute vorgehen. Wir fangen mit diesem Einstieg an. Ich komme danach zu einer Studie von Professor Rust, die ganz aktuell auf den Markt gekommen ist. Professor Rust ist ein Soziologe aus Hannover, der sich mit Führung unter anderem auseinandersetzt und mal so hinterfragt hat, was ist eigentlich so in den letzten 10, 15 Jahren passiert in der Führungskräfteentwicklung und leite dann daraus ab, ja, was tut sich denn so in der Welt mit Leadership und Teamentwicklung und bringe dann so Alternativen, wie man sowas entwickeln könnte, mal nach vorne. Aber ich wollte jetzt erstmal mit dieser Sache, ganz kleinen Sache anfangen. Wie gesagt, machen Sie es ganz kurz. Wenn Sie 5 Minuten nur brauchen, bin ich auch nicht traurig drum. Ich habe viel zu erzählen und viel zu sagen, von daher starten wir jetzt einfach mal los. Ich gebe Ihnen Flipchart-Papier. Ja, möchte jemand noch was das ergänzen oder was dazu sagen? Noch was zusammenfassen? Ist noch was aufgefallen in der Diskussion? Im Umgang miteinander? Nichts, war alles ganz normal. Gut, was da steht, ist Positives wie Negatives, wie man sieht. Ich kommentiere das jetzt erstmal gar nicht, dann gehe einfach mal weiter. Aus dieser Studie heraus von Professor Rust, der hat einfach mal untersucht, was ist eigentlich die Aussage von jungen Mitarbeitern, die gerade in die Firma gekommen sind und von Studenten, was ist die Erwartungshaltung an eine Führungskraft und dann sind eine ganze Menge Begriffe gekommen, die sind validiert, die sind untersucht worden und er hat die Untersuchung gemacht über die letzten 10-12 Jahre. Und hat immer wieder in regelmäßigen Abständen diese Leute befragt, wie sieht eigentlich eine ideale Führungskraft aus? Okay, da gab es marginalste Veränderungen, ansonsten nichts. Entscheidend aber war, wie sieht es eigentlich bei den amtierenden Führungskräften aus? Wie werden die denn eigentlich eingeschätzt, wenn die jungen Leute oder wenn Leute überhaupt im Unternehmen sind? Und dann hat er festgestellt, naja, die Ergebnisse, alles was so ein bisschen rötlich ist, das ist alles nicht so richtig gut. Also die ermutigen, ethisch gebildeten und hervorgehenden Führungskräfte, die lernend sind, die open-minded sind, die gerecht sind, die inspirierend, kooperativ, kommunikativ sind, die scheinen Mangelware zu sein. Und da hat sich leider in den letzten 10 Jahren, 12 Jahren überhaupt keine Veränderung getan, obwohl viele der älteren Führungskräfte, die alte Garde, mittlerweile vor Ruhestand oder in Rente gegangen ist, junge nachgekommen sind, aber anscheinend hat sich da nichts getan. War ganz spannend zu sehen, das Buch liegt hier vorne auch aus, können Sie nachher in der Pause gerne mal reingucken. Ist ganz spannend zu sehen. Ist für mich natürlich irgendwo eine Frage daraus zu entwickeln, was heißt das denn jetzt für die Führungskräfteentwicklung für uns Trainer oder für Personalentwickler? Sind die Programme, die da gefahren werden, eigentlich die richtigen? Da gab es ja eine ganze Menge. MBA-Programme, General Management-Programme, Skills-Entwicklung und so weiter. Aber als Schlussfolgerung kann man immer sagen, Führung im Westen nichts Neues. Da hat sich nichts viel getan. Wir haben kennzahlenorientierte Formalisten. Das ist nicht meine Formulierung, stammt auch von Professor Rust. Und er zieht eine direkte Parallele auch zu der jetzigen Krise. Weil das Menschliche, das Soziale im Führungsprozess das Kommunikative anscheinend häufig vergessen wird. Auch dieser Umgang mit Werten, die ethische Frage, die dahinter steht. All diese Fragen scheinen im Führungsprozess heutzutage irgendwo nicht angekommen zu sein, zumindest bei den amtierenden Führungskräften. Damit will ich nicht alle über einen Kamm scheren, aber bei einem großen Teil. Und interessanterweise scheint es auch so zu sein, dass sich die alten Führungskräfte, denen man immer vorgeworfen hat, sie wären eben alles das nicht, was da eben an der Tafel stand, das scheint sich irgendwie wieder zu wiederholen, obwohl wir junge Führungskräfte mittlerweile auch im Amt und Würden haben. Und das ist natürlich die große Frage, wie geht man damit um, was kann man da tun? Und da muss man fragen, können wir zum Beispiel aus einer anderen Kultur etwas lernen? Können wir von Afrika lernen? Afrika kennen wir alle, ja, hier ist ein Armenhütten abgebildet, so kleine Krals, da ist ein Häuptling, hier unten da tanzt man, das ist so Ethik, das sind so die Bilder, die wir im Kopf haben von Afrika. Afrika hat aber eine ganz alte Kultur, die ist nur durch den Kolonialismus total überlagert und überdeckt worden. Aber aus dieser alten Kultur heraus kann man noch eine ganze Menge an Schätzen heben. Die sind überhaupt noch nicht entdeckt worden, da kommt man so langsam hinter und da gibt es gerade in Südafrika etliche Bewegungen. Und wenn man mal auf Südafrika schaut, da hat sich ja in den letzten Jahren enorm viel getan. Alle gucken jetzt mit Spannung drauf, schaffen die es, die Fußball-Weltmeisterschaft hinzukriegen? Ich denke ja. Die haben auch die Rugby-Weltmeisterschaft hingekriegt. Gut, die ist etwas kleiner vielleicht, meinen wir, weil bei uns kaum Rugby gespielt wird. Aber da ist das ein Weltereignis gewesen. Das waren riesige Mengen an Menschen, die dort waren. Und das haben die auch hingekriegt. Warum also auch nicht eine Fußball-Weltmeisterschaft? Es wird nicht alles so sein, wie wir das hier von Westeuropa vielleicht kennen. Das ist klar, weil das Land hat sich auch anders entwickelt, hat auch eine ganz andere Historie und ist auch immer noch im Umbruch. Aber gerade aus diesem Umbruch, da wird natürlich ganz viel Neues geboren. Und da kommt ganz viel Neues nach oben.
Ist das sinnvoll, wenn ich versuche, das Licht etwas kleiner zu machen für die weiteren Folien?
Ja, das könnte sein. Ich weiß, das ist ein bisschen gelblich alles. Alles afrikanische Farben, ja.
Ich kann ja mal einfach...
Es gibt ein Schlüsselinstrument, das ist der sogenannte Lechotla. Wird ausgesprochen Lechotla. Hören werden Sie heute Abend noch häufiger hören. Dieser Lechotla ist so aufgebaut, ist immer ganz im Dunkeln.
Dazwischen gibt es, glaube ich, nichts.
Ja, kann sein, leider. Ja, normalerweise kann man hier vorne was ausmachen, aber gut. In diesem Lechotla, da geht es darum, Führung zu demokratisieren. Wir sahen eben diesen Kral. Ganz früher war es üblich, dass ein Anführer gewählt wurde auf Zeit. Und dieser gewählte Anführer, das war entweder ein Kriegshäuptling oder es war ein Vorsitzender der Rat der Weisen. Und in diesem Rat der Weisen hat jeder eine Stimme. Und in dieser Rat der Weisen, die wechseln auch schon mal die Zuständigkeiten bzw. die Führungsregister aus. Das heißt, da ist mal der Anführer, dann ist mal der Anführer. Und aus diesem heraus, da ist dieser Lechotla gegründet worden, das Ganze kommt aus Swasiland. Und es hilft eigentlich in einer Gruppe, in einem Team, dass jeder mal zu Wort kommt, dass jede Stimme gehört wird. Und zwar unabhängig von seiner Hierarchieebene, wie er angesiedelt ist und wie er angesehen ist, welche Erscheinung er hat, welche Verhalten er an den Tag legt, spielt alles keine Rolle. Wichtig ist, dass in bestimmten Prozessen, die eine Gemeinschaft betreffen oder eine Organisation betreffen, jeder gehört wird. Und darum hat man dieses Lechotla entwickelt. Man nutzt dabei natürlich auch die Vielfältigkeit, die ein Volk oder eine Gemeinschaft hat. Denken Sie an unsere Firmen. Wenn man unsere Firmen, wir haben mittlerweile viele ausländische Mitarbeiter, wir haben Frauen, junge Mitarbeiter, ältere Mitarbeiter, der demografische Wandel lässt da auch nicht hinterm Berg. Alle, die müssen unter einen Hut gebracht werden. Die Antworten, die Führungskräfte heutzutage haben und bieten, sind eigentlich sehr schmal. Die Alten entsorgt man, die Jungen pampert man und lässt sie ausbrennen. Ich male jetzt ein bisschen schwarz, aber ist ja auch leider die Realität sehr häufig. Und was wir hier mit dem Tool erreichen können, ist, dass man lernt, wieder differenziert zuzuhören, differenziert zu kommunizieren und aber auch differenziert mit Gruppen zu arbeiten. Das heißt auch die Stärken und Schwächen in einem Team zu erkennen. Und das ist, denke ich, doch für eine Führungskraft essentiell, wenn sie denn wirklich etwas erreichen möchte. Es gibt ein paar Regeln beim Lechotla. Eine dieser Regeln ist, für die Zuhörer, sei konzentriert. Gucken Sie sich das Kind an. Dieses Kind ist absolut fasziniert. Wir Erwachsene müssen sowas wieder lernen. Wir können das häufig gar nicht mehr. Dieses Kind hört, sieht nicht nur mit den Augen, es hört und sieht und ist mit allen Sinnen konzentriert auf das, was da passiert. Und das ist etwas, was wir in einem Lechotla auch anwenden können sollten. Der Sprecher, der jeweilige, der gerade reden darf, in so einem Gesprächskreis, der sollte sich respektvoll für die Gruppe kurz und prägnant halten. Und der Anführer sollte nicht gerade so auftreten wie die Skizze hier, sondern der sollte ruhig sein, der sollte respektvoll sein, mit offenem Herz, mit offenem Geist zuhören, genau die Regeln auch konzentrieren, wie das Kind, offen zu sein, zuzuhören, die Essenzen herauszuholen, was von den Einzelnen gesagt wird und dann, ohne etwas zu kritisieren, ohne zu urteilen, es zusammenzufassen und der Gruppe darzustellen. Wir werden das gleich mal üben hier. Und dann werden Sie feststellen, da passiert etwas in der Gruppe. Das ist dann spannend zu sehen. Können Sie auch nachlesen, hier unten ist eine Referenz angegeben, es gibt ein Buch, allerdings nur auf Englisch, aus Johannesburg, The Art of Leadership Through Dialogue, Lechotla. Also ist nichts Geheimsinniges. Jetzt komme ich zu einer nächsten Aktion, ich möchte wieder ein bisschen arbeiten lassen. Wir machen jetzt im Prinzip das, was Ähnliches, was wir eben gemacht haben, nochmal. Die Frage gebe ich Ihnen gleich aus. Ich habe jetzt ein bisschen Unterstützung hier gleich nötig. Damit der Lechotla ordentlich abläuft, werden der Andrew, der Andreas und die Elisa nicht, wir brauchen wir auch nicht heute, einfach mal so ein Lechotla mitleiten. Es mit den Regeln, ich rufe die Regeln auch gleich nochmal auf. Sie wählen einen Anführer aus Ihrer Gruppe, aus Ihrer Mitte heraus. Dieser Anführer macht nichts anderes als dann die Gesprächsreihenfolge festzusetzen. Man kann mit dem Jüngsten beginnen, man kann mit Älteren beginnen oder mit Leuten, die vielleicht sonst immer ganz still sind, wie auch immer. Wichtig ist, jeder muss gehört werden, jede Stimme, es darf keiner schweigen, jeder hat eine Stimme und hat was zu sagen zu dem Thema, gibt sein Statement ab und der Leiter hört einfach nur mal zu und alle anderen auch. Sollen wir das mal ausprobieren? Dann würde ich Sie bitten, einfach mal so 5 bis 8 Gruppen zu machen. Jetzt sind wir, wie viele Leute sind wir denn hier überhaupt? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 2 mal 8. Können wir 2 Gruppen machen. Ich möchte von Ihnen wissen, Sie sollen darüber einmal sprechen in so einem Lechotla. Ist Demokratie in einem Führungsprozess möglich? Funktioniert das? Kann ich den Führungsprozess demokratisieren? So, als erstes muss ich mich nochmal entschuldigen. Ich habe nämlich etwas vergessen. Und zwar ist das der Lechotla-Stick. Das ist nicht sowas. Das ist normalerweise so ein großer Stab. Der wird immer an den jeweiligen, der sprechen darf, weitergegeben. Und der kann hin und her wandern. Wie gesagt, durch den Leiter wird das immer bestimmt, an wen der als nächstes dann geht. Und wenn einer mal nichts mehr sagen möchte, dann kriegt er zwar auch den Stick, sagt dann aber, ich möchte nichts sagen, ich gebe ihn jetzt weiter an Elisa oder wen auch immer. Das ist eine Möglichkeit der Gesprächsführung. Wenn Sie jetzt meinen, das wäre eine uralte afrikanische Technik, ist das so, aber es gibt die auch in Europa schon ewig. Wenn Sie nur mal an die alten Germanen denken, die hatten den Thing. Das war ein Gesprächskreis der Weisen. König Arthurs mit seinem runden Tisch. Also wir sind da nicht so weit von entfernt. Es gab das alles schon mal. Es ist nur häufig verloren gegangen durch das Kaisertum, durch Königstum, durch Diktaturen, die eingeführt worden sind und erst recht natürlich durch den Beginn der Industrialisierung, wo Abhängigkeiten geschaffen wurden, wo Hierarchien geschaffen wurden, wo eigentlich Demokratie in einem Unternehmen war gar kein Platz für da. Ich habe das Sagen, ich habe das Geld, ich bin der Kapitalist, ich sage euch und ihr macht. Was anderes gab es da nicht. Und daraus sind ja auch die ganzen Hierarchien entstanden, die wir heute so schön kennen. Aber wir haben ja das Dilemma eben, dass der Führungsprozess anscheinend nicht mehr so funktioniert in der Richtung. Was meinen Sie denn? Ist so eine Möglichkeit, das war jetzt nur so ein ganz kleiner Ausschnitt, man kann diese Lechotlas auf verschiedene Arten und Weisen einsetzen. Es ist also nicht so, dass man jetzt nur sagen kann, wir haben eine Frage und jetzt sprechen wir nur über die Frage. Es kann ein Thema sein, es kann losgelöst von, das können emotionale Themen sein, das kann alles möglich sein. Was das Entscheidende ist, es wird gedämpft. Das haben Sie, glaube ich, gemerkt. Es läuft sehr gesittet und sehr ordentlich ab. Wenn Sie mal an Meetings denken, die Sie vielleicht aus Firmen kennen, da sind Sie vielleicht anderes immer gewohnt. Da sitzen 10 Leute, 3 bis 4 sagen gar nichts, sagen nie was. Und dann sitzen 2 bis 3 dann, die bekämpfen sich und einer versucht immer zu vermitteln oder 2. Das ist so das normale Meeting-Verhalten. Das ist, muss nicht, aber ist häufig der Fall. Kenne ich, habe ich auch schon selber erlebt. Und dann sitzt dann noch, oder manchmal sitzt auch nur einer vorne, der reißt die gesamte Gesprächsführung an sich und lässt die anderen ja immer nur als Klaköre dienen, dass seine eigene Meinung bestätigt wird, habe ich auch schon erlebt. Also ich habe relativ viel Erfahrung in der Industrie. Ich war sehr lange in einem Großunternehmen und habe da die verschiedensten Führungsstile und Elemente kennengelernt. Also von daher weiß ich, wie Meetings ablaufen können. Ich weiß auch, wie sie positiv ablaufen können. Es gibt auch andere, wo Leute dann wirklich Moderationstechniken einsetzen. Weil so weit entfernt von der Moderationstechnik ist es auch nicht. Der Leiter ist eigentlich nichts anderes als eine Art von Moderator, wenn man das mal so sieht. Die Regeln sind ein bisschen anders. Man darf nicht direkt widersprechen, ja. Aber wenn ich mal fragen darf, wie war denn jetzt Ihr Gefühl in der Gruppe? Was ist denn rausgekommen? Ist Demokratisierung möglich, Ihrer Meinung nach? Ja, das ist ein entscheidender Faktor. Die Grenze, da brauche ich mal eine Stelle. Eine Führungskraft, meiner Meinung nach, und was auch die moderne Wissenschaft so sagt, muss Grenzen setzen. Und innerhalb der Grenzen muss er Freiheiten lassen. Es wird immer dann schwierig, wenn er die Grenzen setzt und dann wieder künstlich verengt, indem er eingreift. Dann macht er das Gegenteil, dann ist er diktatorisch unterwegs, dann ist er autokratisch unterwegs, dann ist er nicht mehr demokratisch führend unterwegs. Demokratisch führend heißt immer, ich setze Grenzen. Wer Kinder hat, der kennt das auch. Grenzen setzen. Und die Grenzen muss ich auch einhalten. Ansonsten kriege ich Anarchie. Gibt so tolle Fernsehsendungen, ne? Kann man nur sehen, wie das dann aussieht. Aber davon mal abgesehen, also Kindererziehung, Führung, das hat alles ganz viel miteinander zu tun.
Oder? Also mir erschien das in der Gruppe so, dass wir ja alle willens waren, uns demokratisch zu verhalten. Mhm. Die Frage ist für mich, was passiert, wenn einer aus der Gruppe auch diese Grenze nicht akzeptiert? Wird er rausgeworfen? In welcher Form wird er sanktioniert? Wie weit ist die Störung für die Gruppe von Bedeutung? Also das waren so Dinge, die mir nochmal als Fragen dazu kamen. Mhm. Denn wenn er sanktioniert würde, aber die Macht oder das Geld oder das Sagen in einem Unternehmen hätte, was passiert denn dann?
Dann habe ich keine Demokratie, dann will er auch die Demokratisierung des Führungsprozesses nicht. Daraus entnehme ich ja, dass es die Führungskraft, die jetzt gemeint wurde. Die ist dann nicht so unterwegs, dann funktioniert das auch nicht.
Funktioniert das Ganze nicht.
Nein, eine Führungskraft, die sowas einsetzen will, die muss loslassen können. Die muss ja so viel Selbstvertrauen haben und so zu sich selber stehen, dass sie sagt, okay, das ist der Rahmen, den Rahmen muss sie sich überlegen, das ist die Aufgabe und innerhalb dessen gebe ich bestimmte Freiheiten. Aber dann muss ich diese Freiheiten auch wirklich zugestehen. Und dann muss er auch damit leben, dass eventuell was anderes herauskommt, als er sich vorgestellt hat. Aber das ist dann auch okay, weil das Ziel ja erreicht wird. Und darum geht es ja letztendlich. Die andere Sache, die du angesprochen hast, wie gehe ich mit Leuten um, die jetzt einfach nur störend im Prozess unterwegs sind? Ja, das ist eine ganz einfache Frage. Was macht ein Kind, das stört? Dem muss ich mal eine Auszeit gönnen. Ich kann das auch in einer Gruppe zum Thema machen, weil da sind ja Emotionen im Spiel und diese Emotionen müssen ja geklärt werden, weil die sonst das Gesamtergebnis stören. Aber immer im Rahmen, der gesteckt worden ist. Der Frame ist entscheidend. Wie viel darf ich, wie viel gebe ich Und wie viel können sich die Mitarbeiter nehmen? Und wenn das klar ist, dann funktioniert das Spiel. Dann kommen auch ganz überraschende und ganz tolle Ergebnisse heraus in Firmen. Also jetzt nicht in akademischen Zirkeln oder so weiter, sondern wirklich in Firmen kommen ganz tolle Ergebnisse raus, wenn solche Sachen eingesetzt werden. Unabhängig davon, ob so ein Lechotla eingesetzt wird in einem Teamentwicklung oder in einem Führungskreis mit Führungskräften. Diese Lechotlas bewirken erstmal immer eine Zivilisierung des Kommunikationsprozesses untereinander. Das haben Sie, glaube ich, auch alle in den Gruppen gemerkt. Es ging ja sehr gesittet zu. Auch wenn Sie jetzt eine eigene Meinung, nochmal eine andere Meinung haben zu dem Gesagten, können Sie ja nicht sofort losreden und es kommt keine Diskussion in dem Stand oder Disput, kein Disput zustande, sondern es kommt eine gesittete Abfolge zustande. Sie können ja das Wort wieder kriegen, aber dann muss dann vom Leiter nochmal gegeben werden. Er fragt ja nochmal an irgendeiner Stelle, gibt es noch andere Meinungen? Dann sind ein paar Minuten vergangen, Ihre Emotionen sind ein bisschen abgekühlt. Und dann kriegen Sie den Sprecherstab wieder und dann können Sie Ihre Meinung aufbauend, wohlwollend, Respekt, klar und prägnant nochmal rüberbringen. Natürlich soll Ihre Stimme nicht verloren gehen. Das ist ja nicht damit gemeint. Es geht auch nicht so, dass wir sind, glaube ich, jetzt nur einmal im Kreis rumgegangen. Muss nicht. Es kann auch von links nach rechts und quer und durcheinander gehen. Wichtig ist, dass alle Stimmen gehört wurden. Und dass alle Meinungen auf dem Tisch liegen. Wie will ich sonst ein Commitment erzeugen? Wie will ich sonst Alignment in einer Gruppe kriegen, wenn das nicht passiert? Das ist aber das, was wir häufiger in Firmen haben, dass gar kein Commitment zustande kommt, weil viele Leute gar nicht mehr gehört werden. Oder sie meinen, sie werden nicht gehört. Und dann kommen Gerüchte, dann wird hinterherum geredet oder es wird gar nicht mehr geredet und nur auf dem Gang geredet. Und dann geht ja eine Kultur in einer Firma zu Bruch. Und darum ist es ganz wichtig, solche Gesprächszirkel zu haben, wo es gesittet zugeht und auch jede Stimme gehört werden kann. Auch von demjenigen, der sich normalerweise in so einer ganz offenen Runde gar nicht traut, etwas zu sagen. Aber dessen Stimme kommt da in so einer Runde auch zum Tragen. Es sei denn, er verweigert sich total. Aber gut, er hatte die Chance. Er kann sich hinterher nicht beschweren. Auf mich hört ja keiner. Er hatte die Chance. Er hatte eine Wahl. Und das ist ja auch Teil der Demokratie. Wir haben eine Wahl. Wir können, wir müssen nicht. Wir können. Das ist ein Unterschied.
Ja. Welche maximale Gruppengröße?
Für einen Lechotler? Ja. 10, 12. Also wenn es größer wird, kriegt ein Mensch nicht mehr gebacken, um alles, die Essenzen rauszuziehen, das zusammenzufassen. Das wird zu schwierig. Also erfahrungsgemäß, ja, dann lieber teilen. Und dann kann man das auch so machen, dass man jetzt sagt, okay, man teilt die Gruppen und macht mehrere Lechotlas und fasst dann nachher von den Leitern, macht man mit denen nochmal eine Art Lechotla, wo die dann ihre Sachen nochmal austauschen. Also die Quintessenz der einen Gruppe, die Quintessenz der anderen Gruppe, dann kommt man zusammen und bringt das Ganze nochmal im Plenum. Und dann hat man es auch wieder. Funktioniert auch. Noch Fragen?
Sie haben sicherlich schon mal andere Bilder gesehen.
Bitte?
Sie haben sicherlich schon mal andere Bilder gesehen, so das abends im Fernsehen.
Ja, Anne Will, ja.
Was ist das denn für eine Runde?
Das ist eine interessante Frage, habe ich mich auch schon mal dafür gefragt. Das läuft ja scheinbar ähnlich ab, wobei da nicht zugehört wird. Das Entscheidende da ist ja, man hört dem anderen nicht zu, sondern jeder redet das, was er im Kopf hat, die Bilder, die er im Kopf hat, und er ist nur bei sich. Und wenn er fertig ist, ergreift brav der andere, es redet ja keiner dazwischen, ergreift brav der Nächste das Wort, redet aber auch gar nicht aufbauend auf dem, was der andere gesagt hat oder eingehend, sondern er redet sein Ding runter. Und das passiert dort, das ist kein Dechotler, das ist ein Nebeneinander herreden. Ist aber auch, was häufig passiert, weil viele Menschen natürlich in der eigenen Welt leben und abgeschottet sind und dieses Zuhören gar nicht mitbekommen. Was passiert eigentlich damit? Und das ist im Lechotla nämlich auch das Besondere. Ich muss mit allen Sinnen zuhören. Nicht nur mit den Ohren, auch mit den Augen. Wie sagt er es? Wie ist seine Emotion dabei? Was tut er da? Herr Kelkner.
Fernsehen einstellen. Ich glaube, die reden ja auch nebenbei, weil sie so wenig Zeit haben. Das ist ja alles sehr flüchtig. Ja. Deshalb ist da Selbstdarstellung im Vordergrund. Wie ist das in diesem Prozess? Wie sind da die Zeiteinteile?
Es hängt von dem Thema ab. Wie viel Zeit wollen Sie einer Gruppe geben oder können Sie einer Gruppe geben? Wie viel Zeit hat die Gruppe und nimmt sich die Gruppe auch? Das ist also immer wirklich kontextabhängig. Es kann Lechotla geben, ja, die laufen eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, kann passieren. Es kann auch ein anderes Lechotla geben, ja, da sagt jeder seine Meinung, sind sie in 10 Minuten durch. Ja. Das ist äußerst schwierig. Ziel dabei ist eigentlich immer letztendlich eine Art Commitment zu erzeugen. Und auch das Gefühl zu haben bei allen, ich bin gehört worden, ich bin verstanden worden, mein Punkt ist gemacht. Das ist das Entscheidende dabei. Ja,
Herr Kiffler. Wer legt die Frage fest?
Bitte?
Wer legt die Frage fest oder das Thema?
Das ergibt sich manchmal aus der Gruppe heraus. Es ergibt sich manchmal, dass die Führungskraft das vorgibt. Also das ist sowohl als auch. Häufig natürlich die Führungskraft. Es kann auch manchmal passieren, dass erstmal ein Klärungsprozess stattfinden muss. Was ist eigentlich mit der Frage gemeint? Ich habe die Fragen hier ganz bewusst ganz offen gestellt. Haben Sie vielleicht gemerkt, also dass sie ganz offen sind. Und die sind ja, lassen so viel Spielraum. Ich wollte sie natürlich auch ein bisschen stärker noch ja, in eine Diversität hineintreiben. Und je breiter ich sowas mache, desto mehr diverse Meinungen kriege ich und desto anregender kann das dann werden in so einer Gruppe. Weil wir haben jetzt hier keinen gemeinsamen Zweck, außerdem ins Sprechen zu kommen, miteinander zu reden und ja, was Neues auch eventuell zu lernen. Aber jetzt nicht im Zusammenhang, dass wir eine Firma gemeinsam haben und eine gemeinsame Aufgabe haben. Dann haben Sie natürlich die Themen viel enger. Klar. Beantwortet?
Ja, weiterführende Frage aus dem Open Space Tennis, dass da die Themen dann aus der Gruppe kommen und dann in Workshops gehen.
Also ja, das kann.
Ja. Das heißt, es kann dann auch sein, dass quasi in dem Prozess auch ein Thema oder eine Frage entsteht und die dann in einen Report
ja. geben. Ja, kann durchaus passieren. Kann man auch machen, ist auch, weil man mit diesem Lechotla eigentlich eine ganze Menge Zeit spart. Das ist zumindest unsere Erfahrung, Elisanne. Dass man mit dem Lechotla, weil eben die Diskussion eigentlich stark abgekürzt wird. Es kommt kein richtiges Streitgespräch im Sinne von Streiten heraus, sondern es kommt ein konstruktiver Dialog dabei herum. Und dieser konstruktive Dialog ist immer zielführend und richtungsweisend. Und das ist das Entscheidende. Und dadurch kommt man letztendlich schneller zu einem Entscheidungsprozess. Das ist das Schöne daran.
Wie findet der Entscheidungsprozess statt?
So ähnlich wie Sie es gerade gemacht haben. Nachher einigt man sich ja dann auf ein Commitment. So, das ist jetzt die Aussage, das ist es. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir haben jetzt ein relativ enges Thema und Sie committen sich dann, sage ich mal, auf eine Strategie für Ihr Unternehmen und haben das auf die Art und Weise konstruktiv besprochen, dann können Sie sicher sein, dass die Strategie, die Sie da vermitteln wollen, oder eine Vision, die Sie vermitteln wollen, wirklich auch verstanden wurde und auch gelebt wird, weil die nämlich dann verinnerlicht wurde und nicht außen vor übergestülpt ist.
Und
noch einen Moment.
Zum Prozess, also ja. Wer definiert, dass das Ergebnis ist?
Die Gruppe selber einerseits und die Führungskraft natürlich dann auch. Also das hängt jetzt wieder davon ab, vom Kontext. Wenn es wirklich zwei Lager gibt zum Ende, dann muss ich gucken, wie ich diese zwei Lager nochmals vereine als Führungskraft. Das ist dann meine Aufgabe, muss ich den Rahmen nochmal ein bisschen verändern. Oder aber die Gruppe beschließt und sagt, das ist jetzt das Ergebnis, das ist unser Commitment, das ist die Vision, mit der können wir leben, so haben wir die verstanden und so wollen wir die auch umsetzen.
Und das ist nicht ritualisiert?
Das ist nicht ritualisiert, nein.
Aber ich habe doch noch gar kein Unser definiert.
Bitte? Nein, bei dieser Aufgabenstellung nicht, nein. Aber in einer Gruppe, wo Sie eine Vision zum Beispiel haben, kommt es ganz schnell irgendwann dazu, dass die Leute von unserer Vision sprechen.
Aber im Moment hat sich ja jetzt mal erstmal jeder Einzelne geäußert.
Richtig.
Und wer formuliert das Wir?
Das Wir, immer der Anführer dieser kleinen Gruppe erstmal. Wir haben jetzt ja festgestellt, dass und die Meinungen waren die und die und die und die. Und ich fasse das jetzt so an der Stelle zusammen und dann fragt man hinterher nochmal, ist da jetzt alles drin? Und dann sagen, dann committet man sich schon, ja, das ist es. Und wenn ich jetzt eine Entscheidung daraus ableiten will, dann muss ich natürlich dieses auch erstmal nochmal runterbrechen und dann wirklich, ist es das wirklich, wollen wir das? Und dann komme ich dann auch dazu, dass ich mich als Gruppe committe und sage, ja, das ist unser Ergebnis. Das ist der Actionplan, der daraus hervorgeht. Das ist die Strategie, die daraus hervorgeht. Oder das ist die Vision, die wir so leben wollen. Das ist dann, das steht am Ende. Am Ende dieses Prozesses. Das kann sein, dass Sie da 2 oder 3 Lechotlas für brauchen. Ja. Klar, es sind ja keine einfachen Prozesse. Weil immer wieder unterschiedliche Fragestellungen und Richtungen nochmal auftauchen. Dann macht man eben wieder an der Stelle 9.
Ja. Dann kommt es schon darauf an, wie derjenige die Dinge zusammenfasst. Wie es formuliert, dass sich alle damit auch.
Jein. Also ein Ding bei diesem Ganzen ist ja dieser Lechotla-Führer, nenne ich ihn mal, der wechselt. Das ist nicht immer der gleiche. Sollte nicht immer der gleiche sein. Sondern innerhalb der Gruppe kann es jeder mal werden und sollte es auch irgendwann jemals werden. Wenn einer natürlich kommunikativ ganz schwach ist, ja, dann ist das ein bisschen schlechter. Dann würde ich da auch nicht zu raten, dass der Lechotla-Anführer wird. Aber da wird die Gruppe auch schon für sorgen, aus Eigennutz heraus, dass der es nicht wird. Wichtig ist nur, dass es nicht immer der gleiche wird.
Das ist ja so eine Stärke, die ich da haben muss. Dass ich das alles verstehen kann, was sagen kann. Was bedeutet das als Formulierung für einen Übung?
Interessanterweise, wir haben jetzt den Andrew in der Gruppe gehabt. Andrew ist mit der Methode noch relativ neu. Er hat sie einmal gemacht, nur auf Englisch. Und nie auf Deutsch. Und auch das funktioniert. Also er hier ist kein Trainer. Er ist zum Beispiel, er ist Verkäufer. Ganz andere. ganz andere Gruppe, ja. Vertriebler. Auch der kriegt das. Bitte? Ja, das ist ja das Mannsbild eines Vertrieblers. Ja,
gut.
Also ich behaupte, jeder halbwegs intelligente Mensch ist in der Lage, so ein Lechotla auch als Anführer in der kleinen Gruppe durchzuführen. Ja, jetzt, ja, Herr Wagner, Entschuldigung.
Eine Alternative erinnern, wenn du so an die Vor- und Nachteile dieses Tools, sagt man so, zu kommen. Demokratie, Leitfuss, ich habe von Demos und Leitfuss, geht zurück auf das alte Athen, die alten Athenen dieser Art und Weise kultiviert, aber im großen Löwen, und wenn es um die Effektivität ging und wer schnell gehandelt werden müsste, dann hat dieser Demos einen Tyrannen bestimmt und den Grenzen gesetzt.
Ja, das ist so. Das passiert heute in Firmen auch. Wenn es eine Notsituation gibt und ich sag mal, es droht, die Firma abzubrennen, dann können sie nicht einen Lechotla einberufen, ob wir jetzt die Feuerwehr rufen oder nicht, sondern muss Aktion passieren. Das heißt, dann muss ich auch sagen, so, nimm den Wassereimer, du holst die Leiter, du machst das, dann bin ich natürlich direktiv. Das ist auch mit so einem Tool gar nicht zu machen. Das ist, die alten Griechen haben es ja dann gemacht, wenn Krieg ins Haus stand oder dann wurde der Tyrannus eben bestimmt für die Zeitdauer des Krieges. Haben die alten Germanen auch gemacht. Die haben den Kriegshäuptling dann bestimmt, wenn der Nachbarstamm plötzlich kam und wollte die Frauen und die Kühe haben, dann geht es nicht mehr, dass ich da erst noch eine große Runde einberufe und diskutiere und so weiter. Ist auch nicht das Ziel eines solchen oder besseres Tool fehl am Platze, ganz klar.
Ja, wäre das nicht eine Alternative? Ja,
für unsere Demokratie hier, oder? Ja, ich meine, was unsere Altvorderen gemacht haben, war ja nicht falsch, es hatte sich ja bewährt, schon in der Bronzezeit, also weit vor den Griechen. Hatte sich das schon bewährt. Was ja passiert ist im Laufe der Industrialisierung, auch davor schon, als das Königtum und diese ganzen Sachen aufkamen, die Tyrannen haben sich ja verselbstständigt. Und die haben den Rahmen abgeschüttelt, den Demos gegeben hat, das Volk. Ja. Und dann, wenn ich den nicht mehr habe, den Rahmen, dann habe ich eine Anarchie von oben. Und das ist eine Tyrannei. Das ist nichts anderes.
Ja, ich meine das jetzt aber in Bezug auf das Ergebnis.
Sie meinen jetzt auch, dass, ja, gut, dass Sie dann hingehen und sagen, an bestimmten Stellen, jetzt habe ich 51% als Führungskraft und die nutze ich jetzt auch.
Also bei uns in der Gruppe war ein Ergebnis auch, dass, oder dass das Ergebnis ein Konsens war.
Mhm.
Und damit nicht das optimale Ergebnis.
Ja, da komme ich noch auf Frau French zu sprechen. Die sagte eben, man kann dieses Tool nicht überall einsetzen. Ein Konsensus macht dann ja Sinn, wenn ich über weiche Themen rede. Wenn es darum geht, ein Budget festzulegen, ist ein Konsensus die schlechteste aller Möglichkeiten letztendlich. Weil ich kann sagen, ja, ich brauche 5 Millionen nächstes Jahr, vielleicht aber auch nur 3 oder vielleicht auch 10. Ja, und der Konsensus ist 5 halt, aber das, da habe ich nichts an. Also da muss schon dann konkret, die Fakten sind so und so, dann muss ich andere Tools einsetzen. Da passt das Tool auch nicht. Das diskutiere ich dann auch nicht mehr. Also hier geht es wirklich, wie kommt eine Vision zum Leben? Wie komme ich hin, dass ich eine Strategie in Umsetzung bekomme? Also diese ganzen Themen, die kriege ich mit solchen Tools gut hin. Ich will ja ich gehe vielleicht doch gleich mal weiter mit den 9 Conversations in erster Linie. Ich will ja in einem Führungsprozess letztendlich Effizienz und Effektivität erzeugen, also eine Leistung auch erzeugen. Und da gibt es verschiedene Zugangswege. An bestimmten Stellen muss ich die Gruppe stark einbinden. Da kann ich, weil sie es alle betrifft, da kann ich diese Demokratisierung des Führungsprozesses gut nutzen. Da kann ich so einen Lechotler gut nutzen. Auf der anderen Seite geht es darum, aber in bestimmten, mit 1, 2, 3 Leuten vielleicht das Budget festzulegen, weil die sich im Budget jetzt genau auskennen. Da gehe ich natürlich nicht mit einem Lechotler ran, sondern da gehe ich nach Faktenlage vor. Und diese Faktenlage bestimmt nachher letztendlich den Rahmen wiederum, wo ich wieder einer Gruppe sagen kann, okay, wir müssen, eine Markterweiterung erreichen von 3-4% und euer Budget sieht so und so aus. Damit müsst ihr es erreichen. Jetzt überlegt an der Stelle mal, und da kann ich den Lechotler wieder einsetzen, wie können wir da hinkommen? Also es ist immer kontextabhängig. Wo, an welcher Stelle im Prozess befinde ich mich gerade? Ja? Beantwortet das so ein bisschen die Frage? Ja, das ist ganz kurz 9 Conversations in Leadership im Überblick. Ich hoffe, man kann das so einiger sehen. Es fängt immer mit einer Session an, Getting Started. Also wir starten an irgendeiner Stelle. Dann wird das Programm einmal erklärt. Dann erzählt man etwas über Visionen. Wie kann ich eigentlich eine Vision zum Leben bringen? Und wie komme ich rein? Das ist für Führungskräfte ja enorm wichtig. Wenn ich Mitarbeiter motivieren will, dann brauche ich irgendwo eine Vision. Helmut Schmitz hat irgendwo gesagt, wenn Sie eine Vision haben, gehen Sie zum Arzt. Da hat er irgendwo was nicht ganz verstanden gehabt. Aber Leute brauchen Zukunftsperspektiven. Eine Vision sollte nichts anderes sein, als eine Zukunftsperspektive zu bieten, eine Richtung anzugeben, wo es hingehen kann. Ganz wichtig ist da in dem Zusammenhang natürlich auch, dass man über die Community redet. Also alles, was Einfluss hat, die Stakeholder, die in einen Prozess oder auf einen Prozess Einfluss nehmen können, auf meine Gruppe, auf mein Team, auf meine Abteilung, auf meine Division, was auch immer, auf mein Unternehmen, irgendwo einen Einfluss hat, dass ich die kenne, dass ich weiß, wo ich bin an der Stelle. Dann muss ich Alignment erzeugen. Tschüss, Lisa, danke. Dann Alignment heißt nichts anderes, dass sich alle in einem Unternehmen mit einer Stimme sprechen. Gerade im Führungskorps ist das enorm wichtig. Was wir aber häufig kennen, ist ja eine Kakophonie. Das heißt, wir haben 10 Führungskräfte und haben 10 verschiedene Richtungen, die vorgegeben werden. Der Finanzchef redet von links, der Public Relations Manager von rechts und dann sitzt da noch ein CEO, der spricht immer dann, wir gehen geradeaus und einer sagt, wir gehen nach hinten. Also alle möglichen Richtungen werden angegangen und weil keiner richtig eigentlich die Vision verstanden hat, auch die eigene Strategie noch nicht verstanden hat. Ich war gestern in einem Unternehmen, da sagte mir der CFO, also der Finanzvorstand, ja eine Vision, eine Strategie haben wir nicht. Da müssen wir nochmal dran arbeiten, das werden wir aber erst im nächsten Jahr im Februar schaffen. Wie gesagt, hervorragend, eine Weltfirma. Ja? Dann weiß ich auch nicht. Ja? Also, Und dann erwartet er aber von seinen Mitarbeitern, dass sie eben diese Vision, die sie da zu Papier gebracht haben, leben. Er hat sie selbst nicht verstanden. Interessant. Da fragt man sich dann, okay, was ist hier los an der Stelle? Und da sind wir wieder bei der Führungskräfte-Diskussion, was passiert eigentlich? Und deswegen ist es enorm wichtig, in den Führungskräften erstmal ein Alignment zu erzeugen, wollen wir eigentlich, was verstehen wir eigentlich, wer hat Einfluss auf uns und wo wollen wir eigentlich hin? Und erst wenn ich diesen Prozess habe, dann kann ich eine Organisation führen. Das ist dieser ganze Bereich. Wenn ich da dann kann ich eine Organisation führen, wenn ich da Commitment habe, wenn ich da einen Konsens auch habe in der Richtung. Danach kann ich dann anfangen, als Führungskraft mal drüber nachzudenken, wie gehe ich eigentlich mit meinem Teams um und wie gehe ich mit den einzelnen Mitarbeitern um, wie entwickle ich die eigentlich, wie mache ich aus meinem Team ein High-Performance-Team, wie komme ich dahin, dass ich aus denen mal ein Hochleistungsteam mache, welche Kriterien sind dafür wichtig und dann, wie entwickle ich eigentlich einzelne Mitarbeiter in dem ganzen Prozess. Und ganz zum Schluss erst reden wir jetzt erstmal über Energie. Wo kriege ich eigentlich als Führungskraft die ganze Energie hin? Wie schaffe ich es, dass ich nicht ausbrenne? Weil ich muss ja damit muss ich mich auch noch auseinandersetzen. Dann habe ich noch ein Tagesgeschäft und so weiter. Ich muss ja auch eine Balance haben in meinem Leben. Und das ist auch ein Baustein. Das sind alles Module, alles vierstündige Module, 9 vierstündige Module. Und zum Schluss beschäftigt er sich mit seiner Selbstentwicklung. Aber erst zum Schluss. Und wenn Sie mal so ein MBA-Programm sich anschauen, die gehen genau mal andersrum vor. Erstmal gucken wir mal Selbstbeschau. Wenn wir die Selbstbeschau gemacht haben, dann gucken wir mal, die Energie lassen wir beiseite, dann gucken wir mal, wie kannst du denn deine Mitarbeiter beeinflussen? Und ganz zum Schluss vielleicht im Nebensatz ist dann irgendwo mal die Vision des Unternehmens oder die Strategie des Unternehmens ein Thema. Aber dann nur im Finanzbereich, im General Management. Und das ist das Besondere an diesem Programm, die gehen immer genau andersherum vor. Kann man auch so aufmalen, es sieht aus wie ein Kegel, aber der auf dem Kopf steht. Hier oben ist die Organisation, dann habe ich hier irgendwo die Teams, dann habe ich hier die Mitarbeiter und dann komme ich irgendwann ich selber als Führungskraft. Und getragen wird das Ganze dann mit dem Ich, wie, woher kriege ich meine Energie? Kann man auch so darstellen. Wenn wir das drehen wollten, dann sehen wir, das ist ein Keil, das ist eine Stoßrichtung, wie eine Speerspitze. Das ist ein anderes Vorgehen, als wie das normalerweise ist. Und ich kriege jetzt eine Spitze, eine Speerspitze, einen Stoß, eine Fokussierung nach vorne. Und das ist das Besondere an diesem Programm und deswegen kommt zum Schluss auch nochmal so Moving On. Ich erzähle gleich auch nochmal ganz kurz, wie die einzelne Abfolge ist in so einem Prozess. Durch diese Stoßrichtung, die man erzeugt in einem Unternehmen, geht plötzlich ein Ruck dadurch. Ich setze dann auch an bestimmten Stellen diese demokratischen Kommunikationsprozesse ein als Führungskraft. Die kenne ich dann ja schon mittlerweile. Die habe ich nämlich in jeder dieser einzelnen Module, setze ich die und lerne die immer wieder. Es ist nicht so, dass ich mich da hinstelle als Trainer und erzähle denen die ganze Zeit nur, sondern ich lasse die machen. Und da gibt es solche schönen Handbücher, können Sie sich vielleicht mal angucken. Da steht ganz viel drin, was sie selbst erarbeiten müssen. Ich erkläre denen auch ein bisschen was über die Theorie. Aber nur so viel wie nötig. Den Rest können sie sich irgendwo herlesen. Die liefern wir denen mit. Klar, das sind die modernsten Leadership-Theorien, die dann niedergelegt und verständlich dargestellt werden. Auf der anderen Seite, was mache ich denn damit? Wie kann ich das jetzt in der Praxis umsetzen? Alle diese Bausteine, das habe ich gesagt, sind 4 Stunden lang, sind 9 Stück. Und dazwischen sollten immer 3 bis 4 Wochen sein. Diese 3 bis 4 Wochen dazwischen sind nur gefüllt mit einem sogenannten Action-Learning-Prozess. Das heißt, die Firma hat vielleicht die Aufgabe, sie möchte eine Strategie implementieren. Oder eine Vision implementieren. Und dann werden ganz konkrete Arbeitsaufträge dazu von den Leuten selber gewählt und mit den Tools, die sie da vorher gelernt haben, in die Praxis umgesetzt. Das heißt, sie gehen dann schon an die Mitarbeiter heran und versuchen das mit denen ins Leben zu bringen. Sodass wir am Ende nach ungefähr 9 Monaten maximal, man kann das auch ein bisschen straffen, auf 4 Monate das ganze Programm, wirklich einen Druck in eine Firma bekommt. Eines unserer Ziele dabei ist auch, das nicht nur mit einer Elite zu machen, sondern dann möglichst nach der Schwarmtheorie mindestens 10% der Führungskräfte zu erreichen. Weil erst wenn ich diese kritische Masse erreicht habe, beginnt so etwas zu einem Selbstläufer zu werden. Das heißt, ein Schiff oder eine Gruppe, ein Schwarm bewegt sich dann in eine bestimmte Richtung. Kann man nachlesen, Schwarmtheorie, wer da was drüber lesen will. Ist ganz interessant, es lohnt also nicht, unter 10% der Führungskräfte überhaupt in so Trainings zu schicken, weil dann verpufft die Wirkung oder man kriegt so kleine Zirkel an bestimmten Stellen, wo es funktioniert. Was ist es? Es ist ein innovatives Programm, es ist ein Katalysator für langfristige Führungskräfteentwicklung auf jeden Fall. Es verankert und reflektiert Vision, Strategie und Mission im Tagesgeschäft. Das ist eines der krucialen Ziele. Es ist Hierarchiestufen unabhängig. Ich kann zwar oben anfangen, ich kann es aber auch auf mittlerer und unterer Ebene einführen. Also auch auf der Shopfloor-Ebene bei den Teamleitern. Da spreche ich natürlich nicht in dieser Sprache, wie ich jetzt mit Ihnen hier spreche. Da muss ich etwas eine einfachere Sprache wählen. Aber die verstehen das auch. Und die machen das auch. Und auf ihre Art und Weise verstehen die auch, was eine Strategie ist und was das mit ihrem Tagesgeschäft zu tun hat. Es funktioniert. Es ist immer ein Prozess mit einer ganz engen Bindung an die Unternehmenssituation, wo sich das Unternehmen gerade befindet und wo sie hinwollen. Deswegen auch so ein langer Prozess. Es ist dauerhaft auf jeden Fall. Es ist ein Peer-Learning-Prozess. Wir initiieren auch während des ganzen Prozesses immer wieder, dass sich die Leute gegenseitig befruchten und miteinander in kleinen Gruppen lernen, Partner bilden und. Und das Veränderungsprozess begleiten in der heutigen Zeit ja nicht ganz uninteressant, dass man eben Change macht. Das kürze ich jetzt alles ein bisschen ab, weil das mehr das Produkt darstellt. Ja, weiter ist es praxisnah, wiederhole sich nochmal ein bisschen, erzeugt hohes Commitment, erzeugt eine gemeinsame Sprache der Führungskräfte und verringert die Distanz zwischen Führungskräften und Mitarbeitern. Im Lechotla ist die Führungskraft ja Teil der Gruppe, weil ein anderer ja die Führungsaufgabe übernimmt für den Lechotler. Und dabei verringert sich automatisch mit der Zeit die Distanz zwischen den Führungskräften. Das ist eine wunderschöne Melodie. Ich weiß nicht, von wem sie ist, aber permanent. Andrew, okay. Ja. Und was ganz besonders ist an diesem Programm, es fokussiert nicht nur auf die Führungskräfteentwicklung, sondern ist auch gleichzeitig immer ein Tool für die Organisationsentwicklung. Es geht also immer in die Richtung, dass man sagt, wir machen sowohl Organisationsentwicklung als auch persönliche Entwicklung, Führungskräfteentwicklung. Und wie Sie sehen, ich habe da Kinder mit eingebaut, das sind meine eigenen. Das hat einfach damit zu tun, bei den Kindern können wir es immer ganz toll sehen, was passiert. Wenn die sich konzentrieren, die kriegen ganz schnell Commitment, ohne viel zu reden. Da kommt einer, ist interessant, ist spannend und dann sind sie da, weil die offen sind, weil deren Antennen noch viel offener sind als unsere. Und eines meiner Ziele, was ich in den letzten Jahren gelernt habe von meinen Kindern ist, wenn wir das schaffen, wieder in unsere Erwachsenenwelt ein Stückchen zu transportieren, dieses Empfinden, was Kinder haben, diese Offenheit, dann wird unsere Welt ein bisschen einfacher und schöner. Das ist, glaube ich, ganz fest dran. Das ist leider, da haben wir die Kopplung da ein bisschen verloren bei uns. Es gibt drei Kompetenzbereiche. In allen Modulen arbeiten wir auf diesen drei Ebenen immer. Immer auf der Intellekt- und Wissensebene, auf der Einsichtsebene, Kopf halt. Auf der emotionalen, auf den Werten, auf den Leidenschaften und Gefühlen arbeiten wir mit. Genau wie dieses Mädchen, was hier ist. Dieses Mädchen hat einen Besen in der Hand. Sie ist voll konzentriert. Sie ist total in der Sache, die ist mit Emotion, mit Leidenschaft dabei, sie tut etwas, also sie macht auch etwas, sie fegt nämlich. Und welchen Erwachsenen sehen Sie das in der Arbeitswelt häufig noch? Nö. Wie Kinder, total in der eigenen Welt und in einem Flow. Csikszentmihalyi, der versucht das in Seminaren an viele Menschen wieder heranzubringen. Viele andere Trainer machen das auch, begrüße ich auch. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, sich wirklich gehen zu lassen, aufzugehen in einer Aufgabe. Was Besseres kann uns nicht passieren und das versuchen wir in diesen Modulen auch zu erzeugen. Ja, die Ergebnisse sind auf jeden Fall, das ist unsere Erfahrung in vielen Firmen, wir haben das Programm läuft weltweit, unter anderem bei Visa, bei Colgate, Es läuft bei den größten südafrikanischen Banken, es läuft in Dubai bei Mövenpick, es läuft in Australien bei Minengesellschaften mittlerweile. Es ist erst seit 3 Jahren auf dem Markt, muss ich auch dazu sagen. Und was wir dann bis jetzt an Rückmeldungen haben, die kann man sich auch unter YouTube, gibt es auch schon Rückmeldungen von CEOs und von HR-Managern, was das bei denen im Unternehmen ausgelöst hat. Bei Safi zum Beispiel, der steht glaube ich in YouTube, der erzählt dann darüber, ist total begeistert, weil seine Firma dadurch wieder nach oben gekommen ist. Und die sind total begeistert, was passiert. Ja, die haben plötzlich verbindliche Führungskriterien entwickelt. Die sind im Einklang im Management, haben die. Die Führungskräfte ja, verstehen sich plötzlich und arbeiten miteinander und nicht gegeneinander. Cross-divisional, naja. Mittel- und langfristige Ergebnisse, die man erzielt, dass man die Organisationsvision auf jeden Fall implementiert, und zwar bis in die unterste Ebene hinein. Und dann wird sie auch gelebt auf einmal. Es wird ein Engagement erzeugt, Verantwortung zu übernehmen. Was mir so berichtet wird, vielen deutschen Firmen ist es so, dass Mitarbeiter, auch Führungskräfte, sich scheuen, Verantwortung zu übernehmen, sondern immer die Entscheidung zurückzuhalten. Irgendwo stand es da hinten auch mal. Entscheidungsunwillig. Das ist ja genau der Ausdruck, ich übernehme die Verantwortung nicht, lass die anderen mal entscheiden und ich halte mich da erstmal raus oder spiele mal einen toten Mann hier an der Stelle. Und das wird da erzeugt, gerade in Veränderungsprozessen. Ja, und wir entwickeln natürlich eine lebendige und offene Führungskultur, eben Demokratisierung am Arbeitsplatz. Aber da geht natürlich ein bisschen was mit einher. Die Führungskraft muss lernen, Rahmen zu setzen, loszulassen. Aber das ist auch ein Teil des Prozesses, der da stattfindet. Jetzt wollte ich eine ganz kurze Pause machen. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Ich habe die Zeit mich ein bisschen verloren. Ja, da können wir eine kurze Pause machen an der Stelle. Das ist etwas Nachdenkliches. Sie können diskutieren, Sie können Fragen stellen.